Ja, die guten Kontakte im Stadtteil sind tatsächlich eine sehr, sehr schöne Sache. Wir freuen uns darüber. Wenn meine Frau und ich am nächsten Wochenende dann in Bayern sind, 50 Jahre dort mit der Gemeinde Geretsried zusammen Gemeindegründung feiern. 50 Jahre ist es her, dass die Gemeinde gegründet wurde. Wir hatten damals, vor 25 Jahren, als wir da waren, auch so eine Festschrift gemacht und jemand hat dann nachgelesen. Es gab ja dort eine Täuferbewegung, eine Erweckung dort vor Ort in Tirol und Oberbayern und bis nach Zürich hin und so weiter und so weiter. Und dann stand in der Bayerischen Chronik, Bayern ist wieder täuferfrei, 1620 oder so irgendwas. Dann wird schon deutlich, dass unsere Art von Gemeinde nicht immer und überall willkommen war und auch anders damit umgegangen wurde. Wenn heute gute Kontakte sind zu unseren Nachbarkirchen, ich gehe nachher, nach unserer Feier hier im Gottesdienst, rüber zu den Methodisten und wir feiern miteinander den neuen Pastor, den Sven Kockrick, der eingeführt wird, ab 15 Uhr der Bischof der Methodisten wird kommen und ihn dann einführen, ist das eine gute Sache, dass wir Kontakte haben miteinander. Wir feiern also nicht nur innerhalb unseres Bundes, sondern darüber hinaus. Und das prägt sicherlich schon auch den Stadtteil hier, dass nicht nur unter den Freikirchen, sondern eben dann auch zur katholischen und evangelischen Kirche sehr, sehr gute Kontakte sind. Das war nicht immer so, natürlich nicht. Evangelische mussten im Rheinland im Hinterhof ihre Kapelle, wenn überhaupt, ihre Kirche bauen. Das gilt auch für Düsseldorf, dort die Berger Kirche, ihr werdet, wenn ihr die Berger Kirche kennt, ist eine evangelisch-lutherische Kirche im Hinterhof, weil es für Evangelische nur den Hinterhof gab. Und diese Zeiten sind vorbei, auch die Zeiten, wo unsere Pastoren unserer Gemeinden nicht auf den Friedhof gelassen wurden. Das heißt, es gibt Anekdoten auf der Kiste über die Friedhofsmauer, dann die Predigt zu halten, weil unsere Geistlichen nicht auf den Friedhof. Das waren alte Zeiten. Und in der Zeit noch davor, als es noch kein Standesamt gab, waren die Ehen, die in unseren alten Kapellen geschlossen wurden, galten als unehelich. Man musste zum evangelischen oder katholischen Pfarrer gehen und unsere Leute haben das nicht gemacht und galten dann als unehelich. Und die Kinder, die geboren wurden, galten als unehelich. Das sind Zeiten. Ich erwähne immer wieder beim Anfang der Allianz Gebetswoche Pastoren, die dann sich zum Gebet mit anderen Christen anderer Konfessionen getroffen haben. Einige verloren ihren Job, weil es nicht okay war, mit anderen Christen zu beten. Dass wir heute miteinander so ein gutes Miteinander haben, im Stadtteil und darüber hinaus, ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht zugefallen. Das ist uns nicht zugefallen. Das heißt, unsere Vorväter baptistischer Prägung haben immer dafür gekämpft, Konfessions- und Religionsfreiheit zu erarbeiten, erkämpfen in der Stadt, im Land, in der Welt. Jeder ist vor Gott gleich, jeder Mensch ist vor Gott gleich, egal wie herum du dein Gebetsbuch liest oder singst. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir heute ein gutes Miteinander haben, dann liegt das daran, dass über viele Jahre, Jahrzehnte und fast Jahrhunderte hinweg Menschen andere Dinge ausgesät haben als dieses Abgrenzen. Und wenn wir uns als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen trauen, im nächsten Jahr Vertreter der Neuapostolischen Kirche einzuladen, um mal zu hören, weil wir mitkriegen und diese Information bekommen, dass die Neuapostolische Kirche sich öffnet, auch aus dieser Abgrenzung herauskommt. Dann merken wir, dass das ein Prozess ist, der weitergeht. Was trennt uns? Was haben wir gleich miteinander? Eine ganz, ganz wichtige Sache, diesen Schritt und diese Wege weiterzugehen. Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein. Das sagt Jesus von dem Tempel in Jerusalem. Das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein. Und wir nehmen uns auch in diesem Hause Zeit, Gott zu loben und ihm die Ehre zu geben, miteinander zu singen, ihn zu preisen. Wir haben viel Grund, dankbar zu sein. Es ist kein Unfall geschehen. Niemand ist zu Schaden gekommen, niemand ist schwer zu Schaden gekommen, niemand. Wir können sehr, sehr dankbar sein für all das, was Gott uns geschenkt hat. Gott ist ein gerne gebender Gott. Wir bezeugen den Gott, der diese Welt geschaffen hat, als jemand, der auch persönlich, auch für uns als Gemeinde, viel, viel Segen gegeben hat. Und wenn wir das miteinander feiern, soll das als Feier Gott gegenüber sein. Wir freuen uns darüber, dass Gott ein schenkender Gott ist. Gott hat sich festgelegt. Erntedank macht das auch deutlich. Erntedank redet davon, dass Gott sich festgelegt hat, nicht aufhören zu lassen, Saat und Ernte. Sommer und Winter, Hitze, Sommer, Regen, Kälte. Gott hält seine Hand über uns. Was nicht heißen soll, dass wir wahllos diese Natur ruinieren dürfen. Das ist ja gerade in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern diese Frage nach der Braunkohle gestellt. Wir dürfen natürlich nicht unsere Natur ruinieren. Und ob man auch jedes Stückchen Kohle aus der Erde holen soll, selbst die Braunkohle, auch wenn es sehr billige Heizkosten sind oder Stromkosten sind, wenn in Norddeutschland gleichzeitig die Windkrafträder umsonst drehen, aber man kaum weiß, wie man den Strom von oben nach unten oder von Nord nach Süd und all diese Fragen natürlich. Wenn wir bezeugen als Christen, Gott ist ein Gott, der diese Schöpfung segnet, heißt es ja nicht, dass wir sie wahllos zerstören sollen, ausbeuten dürfen. Gott gibt eine super Ernte. Getreide und Gemüse etwas weniger, aber Früchte und Obst reichlich. Eine gute Weinlese. Die Winzer freuen sich schon auf das, was aus diesem Jahrgang wird. Gott hat seinen Segen geschenkt. Und das darf man nicht vergessen. Wer sind wir? Was haben wir, was wir nicht aus Gottes Hand hätten? Bei alledem, was wir sind und was wir haben, und wir sind dankbar und fröhlich darüber, was Gott uns gegeben hat, dürfen wir nicht vergessen, dass das, was wir in Händen haben, wir aus seiner Hand haben. Und über den Gaben dürfen wir nicht den Geber vergessen. Ernte Dank. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass Gott uns seinen Segen geschenkt hat. Rückblick 10 Jahre Gemeindegeschichte. Das ist schon etwas, was sehr schnell vorbeigegangen ist. Die Gemeinde hat 40 Jahre gespart, fast 1 Million Euro zusammen, 1 Million D-Mark, glaube ich, sind das nicht, oder Euro. Ich kriege das jetzt schon durcheinander. 40 Jahre lang gesammelt und dann wie in einem Windhauch vorbei. Jetzt schauen wir von hinten drauf. Und manch einer von euch hat an diesem Fenster gestanden und dann oben von oben geschaut. Da unten haben wir uns versammelt. Das kann ich schon gar nicht mehr glauben. Wie hatten wir denn da den Platz und die Taufe und wo war die Küche und der Schlauch und all diese Dinge? Kannst du dich noch an die Kloanlage erinnern? All diese Dinge, die am letzten Freitag geschehen. Das Wolfgang hat mir zu dem, was ich am Freitagabend gemacht habe, noch so ein Stück gegeben. Wisst ihr, wo das verbaut ist? Eisenbahnschienen haben wir nicht verbaut. Ich wusste es auch nicht. Ein Teil des Aufzuges, die Schiene, eine der Schienen von oben nach unten. Es ist schön, ein wenig Rückblick zu halten und solche Dinge sich nochmal durch die Finger zu geben und zu sagen, Herr, hab Dank, dass du das gegeben hast. Und als wir den großen, schweren Bohrhammer in der Hand haben, Hubertus und ich, wenn ich nicht mehr konnte, hat er den Hammer genommen und wenn er nicht mehr konnte, hat ich ihn wieder genommen. Wir haben den ganzen Schacht nach oben, den Kamin aufgestemmt, denn da ist ja ein neuer Kamin, eine neue Heizungsanlage, es ist neu geworden. Gott hat seinen Segen geschenkt. Wir können sehr, sehr dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Ein großer Herzenswunsch. Für 40 Jahre war das Gemeindeziel. Was wollt ihr machen? Wir wollen endlich bauen. Und ich habe diese Anekdoten weitererzählt von dem, wie mich einige oder uns einige aus eurer Mitte in Empfang genommen haben vor 15 Jahren, als wir hierher kamen. Wir haben dich berufen, Helmut, damit du hier das Gemeindehaus baust. Oder wie mich ein älterer Bruder auf diesem Parkplatz dann zusammengefaltet hat und gesagt hat, ihr könnt doch nicht beide Häuser abreißen, das haben wir doch mit unseren Spendengeldern gebaut. Wie kommst du dazu, du Neuer? Es ist eine ganze Menge geschehen, das, was Gott getan hat unter uns und wie er gewirkt hat. Ein neues Gemeindehaus und jetzt ist es Geschichte und wir blicken von hinten drauf. Was ist denn jetzt das Gemeindeziel? Vorher war es immer das Haus bauen. Und ihr habt ja am Freitagabend, der ein oder andere dann auch von den Kommentaren, teilweise ja auch den bissigen Kommentaren berichtet, das wird ja sowieso nichts mehr. 40 Jahre, eieiei. Oder Helmut Zachotzky, ich gebe euch keine Spende mehr von mir, wenn ihr nicht endlich an, mit erhobenen Zeigefingern. Und das meinte er für uns als ganze Geleitung. Ihr müsst jetzt endlich da, egal wie, ihr müsst diese Wand, wo auch immer diese Wand steht, endlich durchbrechen und bauen. Wehe euch als Leitung. Man bekommt eine große Freiheit, dann fröhlich zu Gott hat Segen geschenkt mit alledem und mit dem Geld von Helmut ist ja einer der Parkplätze drüben finanziert worden. Und seiner Frau natürlich. Gott hat Segen geschenkt. Mit Sammlung und Veranstaltung, Gemeindesitzung, Abstimmung, alles war darauf ausgerichtet. Und jetzt? Jetzt ist uns sozusagen unser Gemeindeziel abhanden gekommen. Wozu sind wir jetzt da? Das war sicherlich auch vor 10 Jahren diese Frage, jetzt wird es was. Und es war für mich ganz wichtig, Helmut Zachotzky und seine Frau Ingrid hier in diese, Irmgard heißt die Ingrid, genau, Irmgard hier mit reinzunehmen, als das Dach noch nicht da war, dass er sehen konnte, schau dir das an, dafür hast du auch in der Leitung damals gekämpft, dass hier ein Gemeindehaus steht und sie sind ein Stückchen hier reingekommen und sind dann ja auch bald verstorben. Aber es war wichtig, dass sie wahrnehmen, dass da etwas geschieht, dass sich da etwas verändert. Aber dann, wozu ist das dann gut, das, was uns Gott da geschenkt hat? Diese Frage stellt man sich natürlich immer, wenn Gott dir etwas gegeben hat, sei es Reichtum, sei es Gesundheit, sei es Zeit, sei es Frieden, sei es Geld, sei es alles Mögliche. Wozu hat Gott dir das geschenkt, was er dir geschenkt hat? Was machst du damit? Eigentum ist natürlich etwas, was wir zu eigen haben. Und damit kann ich machen, was ich will. Wieso fragst du? Das war und ist für unsere Gemeinden auch ganz wichtig. Damals, es gibt noch alte Kirchen, alte Kapellen unserer Benennung, die haben noch einen Friedhof aus eben benannten Gründen, weil wir nicht auf die Friedhöfe der Stadt durften. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Alte Kapellen, also Grundschöttl und so, haben noch alte Friedhöfe, weil wir nicht auf die Friedhöfe durften. Diese Zeit ist vorbei. Aber wenn wir etwas Eigenes haben, wo wir sagen können, da sind wir Hausherr, da brauchen wir uns von niemandem sagen lassen, wen wir einladen und was wir machen und welche Veranstaltung. Niemanden fragen, kein Bischof, kein wen auch immer. Das entscheiden wir selbst. Dann ist auch die Frage an uns selbst. Und was macht ihr jetzt damit? Was wollt ihr damit jetzt machen? Feiert ihr jetzt nur euch selbst? Ist das für euch? Dass wir ungestört hier sind, draußen von den komischen Menschen draußen, die alle ganz anders sind, sind wir hier ungestört. Jedes Eigentum nutzt natürlich jeder für sich selbst, das ist klar. Und das ist unser geistliches Zuhause. Niemand sagt uns, dass wir uns hier nicht versammeln dürfen. Wofür ist das, was Gott uns schenkt? Als wir uns entschieden haben, dass wir hier bleiben, haben wir uns auch entschieden, dass wir hier sind. Unser Sein als Gemeinde ist hier im Stadtteil. Wir versammeln uns nicht nur hier, sondern wir wollen sein, leben hier, zu Hause sein. Und das ist schon etwas anders, als wenn wir von irgendwo aus Holthausen sahen, was weiß ich wo heißen, wir uns hier versammeln und dann wieder nach Hause gehen und sagen, oh, ein Glück, dass wir nur eine Stunde oder zwei hier in Eppinghofen bleiben. Das ist ja so ein gefährlicher und schwieriger Stadtteil. Aber liegt das nicht auch an uns, dass wir diesen Stadtteil prägen oder wie wir den Stadtteil prägen, dass wir hier zu Hause sind und nicht hier nur versammeln. Und das haben wir als Leitung verstanden und versuchen, das auch uns als Gemeinde, bleib mal stehen, immer wieder deutlich zu machen, dass wir hier etwas tun wollen, verändern wollen. Liegen diese Veränderungen nicht auch an dem, was wir beitragen? Wir haben mit den Kirchen Mülheims zusammen diesen Diakonie-Gottesdienst vor ein paar Wochen drüben gefeiert, als der Filmgottesdienst hier war. Und haben als Kirchen gesagt, wir stellen uns hinter den Aufgabenbereichen, die Caritas und Diakonie hier in diesem Stadtteil, in der Stadt überhaupt wahrnehmen. Wir stehen als Kirchen hinter dem, was hier geschieht. Dass Menschen Essen kriegen, dass Menschen Kleidung kriegen, verbilligt für einen Euro, was auch immer, eine Hose. Das ist unsere Arbeit, das wollen wir. Wir wollen die Stadt dahingehend verändern, dass wir nicht immer nur klagen über das, was hier geschieht oder was hier nicht geschieht. Und schaut euch mal da drüben den Müllhaufen an. Und nicht, wer einen Fernseher braucht, kann ja da drüben den mitnehmen. Man kann sich ärgern darüber. Wir wollen ganz bewusst verändern. Ich möchte mit euch einen Predigttext lesen, Jakobus 2. Um uns ein wenig mit hineinzunehmen in diese Fragen. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn. Jakobus fängt mit einem Trick an. Ihr glaubt doch an Jesus, oder? Wer würde jetzt sagen, nein? Wer hat was gegen Jesus? Wer kann schon etwas gegen diesen liebenswürdigen Menschen Jesus haben? Das Aber hört man schon fast mit. Aber dann, was kommt dann? Dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und ein Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen. In euren Gottesdienst kommt ein von vornehm gekleideter Mann, ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer mit zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit den vornehmen Kleidungen besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier zu meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor Gerichte schleppen? Sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch angerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, da begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Angenommen. Ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Und wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genau so ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Ich denke, klarer und deutlicher kann man gar nicht sagen, was unsere Aufgabe ist. Gerade in einem Stadtteil, wo viele Leute, 2300 Leute, holen sich jeden Tag etwas zu essen in der Diakonie ab. Was ist das für eine Zahl in dem reichsten Land der Welt? Die Diakonie hat entschieden, dass sie nicht am Anfang beim Hereinkommen den Ausweis und den Sozialhilfeausweis sich vorlegen lasse. Ich finde das super, dass nicht jeder jetzt auch noch sich entblößen muss sozusagen. Wie viel verdienst du, was hast du, was kriegst du, darfst du überhaupt hierher kommen? Wenn wir mit Menschen umgehen, wie gehen wir mit ihnen um? Wie begegnen wir jemanden, der ja goldene Ringe an den Fingern hat? Oder von seinem Äußeren erkenntlich ist als jemand, der, tja, wer weiß, was er verdient, wahrscheinlich eine ganze Menge, so wie er aussieht. Was ist unsere Aufgabe hier in Eppinghofen? Wenn wir reiche Menschen nur einladen wollten in unseren Gemeindealltag zum Gottesdienst, dann hätten wir möglicherweise in einen anderen Stadtteil ziehen müssen. Vielleicht in Sahn, vielleicht in, ich weiß nicht, Holthausen, vielleicht in, ich weiß nicht, wo all die Brüder wohnen. Weil wir und wenn wir in Eppinghofen geblieben sind und weil die Gemeinde hier gegründet wurde, ab 1892 drüben, Auerstraße 22, im Hinterhof, in einer Tischlerei. Und als die Räume der Tischlerei zu groß oder zu klein geworden sind, die Räume sind ja immer gleich geblieben, aber die Gemeinde größer geworden ist, hat man im ersten Stock sich dann dort einen Raum genommen. Und als das zu klein geworden ist, da ist die Gemeinde ins Gefängnis gegangen, hier drüben. Das Frauengefängnis. Die Gemeinde gehört in diesem Stadtteil schon immer. Zu fliehen, weil dieser Stadtteil zu gefährlich ist. Aber wenn wir ganz bewusst sagen, wir wollen zentral erreichbar sein von allen Seiten mit Straßenbahn und Hauptbahnhof und was nicht alles, dann hat das Konsequenzen. Zum Beispiel in der Abstimmung über die Parkplätze. Wie kannst du Nachbarn in den Hauptbahnhofbereich der Stadt einladen, aber als Gemeinde keine Parkplätze haben? Und wenn sie uns angeboten werden, dann muss man dafür stimmen und auch dafür spenden. Man kann nicht sagen, ich lade so oft meine Nachbarn ein, die fragen bloß immer nach einem Parkplatz und ich sage, dann müsst ihr selber sehen. Ich wundere mich, warum sie nie kommen. Das passt dann nicht zusammen. Wenn wir sagen, wir wollen hier zentral erreichbar sein, dann hat das Konsequenzen. Dann hat das Konsequenzen, dass wir die Menschen dieses Stadtteils hier akzeptieren, dass wir hier versuchen, wenn uns das möglich ist, Parkplätze schaffen. Dann sind Aufwind und Kidstreff und Winterspielplatz nicht nur geduldet mit all den Leuten, die kommen, sondern dann ist das unser Aufgabenbereich. Dass wir uns da investieren, das ist doch schade, dass der Winterspielplatz immer wieder Schwierigkeiten hat, Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn wir sagen, das ist unser Aufgabenbereich, weil wir hier in Eppinghofen ganz bewusst geblieben sind als Gemeinde, dann ist das unser Aufgabenbereich, dann ist das nicht nur geduldet. Hoffentlich stören Sie uns nicht beim Gottesdienst. Es ist schon ärgerlich, natürlich, das ist auch ärgerlich. Wenn wir zum dritten Mal eine Kaffeemaschine kaufen müssen, weil die erste und die zweite gestohlen ist. Wenn der Beamer von Aufwind gestohlen wurde. Wenn die Kassen vom Büchertisch, wenn die Kasse vom Aufwind, wenn die Kirchen-Kaffeekasse gestohlen ist. Wenn Geldbörsen und Handys unserer Gäste auch von meiner Schwiegermutter geklaut wurden, das ist ärgerlich, das ist peinlich. Wenn wir unsere Gäste warnen müssen, wehe, ihr kommt zu uns, haltet eure Geldbörsen fest, das ist ärgerlich, aber das gehört offensichtlich zum Stadtteil Eppinghofen dazu. Denn Grundlage ist doch unser Herr selber, der sagt, mühselige und beladene, kommt her zu mir. Der Gesunde braucht des Arztes nicht, sagt Jesus an einer anderen Stelle, sondern der Kranke. Und wenn dann Menschen kommen, die bedürftig sind, was klagen wir darüber, dass sie kommen? Vielleicht müssen wir unsere Geldbörsen besser festhalten. Vielleicht müssen wir nicht so viele Handys in der Tasche haben. Ich weiß es nicht. Es ist ärgerlich, zum so und so vielten Male eine Kaffeemaschine zu kaufen. Kannst du dir nicht selbst eine, musst du immer unsere nehmen? Und ich frage mich natürlich auch, wenn unten in den Klos diese kleinen Seifen geklaut werden. Wer hat nicht genügend Geld, sich eine Seife? Oder die Frauentampons. Nicht? Lass doch wenigstens die anderen. Eine kann man ja mitnehmen, aber die ganzen Kasten, du kannst es bei Aldi viel günstiger. Es ist ärgerlich, natürlich. Und wenn man diesen ganzen Ärger hinter sich gelassen hat, oder wie die Klos immer wieder aussehen, als ob die wahrscheinlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, nicht? Die Männer machen wahrscheinlich immer eine große Wahrscheinlichkeitsrechnung, ich schaffe es wahrscheinlich zu treffen. Es ist ärgerlich, wenn bestimmte Formen der Sozialisation in diesem Stadtteil möglicherweise schwierig sind, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und wenn dieser ganze Ärger verraucht ist, dann ist die Frage, was machen wir mit unserem neuen Gemeindehaus? Womit füllen wir es? Mit unproblematischen Menschen? Das wäre schön. Mit reichen Menschen? Je mehr Goldringe, desto besser? Das wäre schön. Gebt mir einen ab. Aber wenn unser Herr selber gesagt hat, mühselige und beladene kommt, dann dürfen wir uns nicht darüber wundern, wenn sie dann auch kommen. Wenn er selber sie einlädt. Ich möchte uns an unsere Gemeindeziele erinnern. 2009 haben wir sie entwickelt. Unser Ziel als Gemeinde ist es, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus aufzunehmen und zu fördern. Die Gemeinde möchte durch ihre Veranstaltung zu Begegnung mit Gott einladen, Hilfestellung bieten, den Alltag in der Kraft des Heiligen Geistes zu bewältigen. Und dazu gehört, den Alltag zu bewältigen, dass man was zu essen hat und dass man für jemanden sorgt, der eine Wohnung braucht. Und dann magst du ihm sagen, wie er mit dem Heiligen Geist arbeiten kann. Die Methodisten mit der Heilsarmee, Suppe, Seife, Seelenheil. Bevor du ihnen das Evangelium sagen kannst, den Menschen, musst du ihnen erstmal ein Stück Seife in die Hand drücken und eine Suppe zum Essen geben, sonst wird das nichts. Das ist eine alte Regel der Heilsarmee in London und wo sie überall waren und sind. Suppe, Seife, Seelenheil. Wenn wir uns vor den ersten beiden Schritten drücken, wird der dritte nicht erreicht werden können. Was nützt es, die Menschen einzuladen und du hast keinen Parkplatz? Und wenn du immer argumentierst, es ist viel zu teuer, mein Geld kriegt ihr dafür nicht. Ist das schwierig? Dann können wir noch so offen für Gäste sein, wenn sie ihren Wagen nicht hinstellen können, geht das nicht. Das gehört zusammen. Wenn du einen Armen siehst in deiner Gemeinde und du sagst, der Herr segne dich und schenke dir Essen und Anziehen, auf Wiedersehen. Jakobus sagt, das passt nicht zusammen. Dein eigener Lebensstil redet lauter als das Fromme, was aus deinem Mund kommt. Und wenn deine Hand permanent deinem Nächsten nicht gefüllt ist und du ihm gibst, dann wird er auch das, was dein voller Mund erzählt, nicht glauben können. Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums, dass Gott uns reich beschenkt, hängt daran, ob du in der Lage bist, von dem, was Gott dir und uns als Gemeinde und als Deutsche insgesamt gegeben hat, abgibst. Wir wollen als Gemeinde Hilfestellung bieten, den Alltag in der Kraft des Heiligen Geistes zu bewältigen. Das ist ein frommer Satz. Wenn man zur Bewältigung des Alltags erstmal Seife braucht und einen Teller Suppe. Und dann kommt die Frage nach dem Heiligen Geist. Wir wollen tragfähige Beziehungen untereinander aufbauen. Wir möchten Zeit miteinander verbringen. Wenn du aber nie mal beim Aufwind dabei warst. Wie willst du Zeit mit den Mitarbeitern des Aufwind verbringen? Wenn du aber nie beim Winterspielplatz dabei bist, wie soll dieses Ziel unserer Gemeinde Realität werden, wenn wir geschrieben haben, wir wollen lernen, Zeit miteinander zu verbringen und das Erste, was du tust, möglichst schnell ab nach Hause? Das ist so, wie wenn der Jakobusbrief schreibt, stell dir vor, es kommt ein Reicher in deinen Gottesdienst und du sagst, setz dich hierhin und dorthin, und zu dem Armen sagst du, setz dich da hinten, der Herr segne dich und schenke dir etwas zu essen, aber du gibst ihm nichts. Wofür haben wir unser Gemeindezentrum? Wir wollen damit das Reich Gottes bauen. Wir wollen damit zeigen, dass Gott ein Gott ist, der uns reich beschenkt, der uns viel gegeben hat. Und wir sind dankbar, dass wir im nächsten Jahr schon einen großen Kredit abbezahlt haben und für das Gehalt eines Jugendpastors einsetzen können. Ein großes Geschenk. Ein großes Geschenk. Wir können sehr, sehr dankbar sein. Gott hat uns reich die Hände gefüllt. Und doch, unsere Gemeinden haben sich seit ihrer Gründung immer dafür eingesetzt, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Ob sie mit Gold am Finger oder ohne Gold am Finger kommen, alle sind vor Gott gleich. Alle Religionen, alle Konfessionen sind vor Gott gleich, haben gleiches Recht in der Gesellschaft. Es kann nicht sein, dass einige im Hinterhof und einige vorne. Wie Gott das richtet, das ist seine Sache. Aber wir haben hier auf der Erde dafür zu sorgen, dass jeder Mensch vor Gott gleich ist. Dass niemand bevorzugt wird oder nach hinten gedrückt wird. Das waren unseren Vorvätern immer eins der wichtigsten Dinge. Da sind Baptisten und Methodisten immer Hand in Hand gegangen. Deswegen gehe ich auch gleich zu den Methodisten rüber. Ihnen ist es genauso gegangen. Wenn Erweckung geschieht, wenn Christen anfangen, übersprudelnd zu werden, sind sie immer mit Vorsicht zu genießen. Uns gegenüber ist das auch immer wieder so gesagt worden. Vielleicht sollen wir deswegen auch ein gutes Empfinden dafür haben für die Menschen, denen es heute in unserer Gesellschaft so geht. Wenn man sagt, du bist aber komisch. Du glaubst aber merkwürdig, du siehst aber komisch aus, hast eine ganz andere Hautfarbe, ein anderes Behavior. Zieh du mal in den Hinterhof, damit man dich nicht so sieht. Welche Saat säen wir aus? Ich wünsche uns, dass wir in der Lage sind, das, was unsere Vorväter im Wort Gottes gelesen haben, was uns Jakobus mitteilt, dass wir das leben können. Alle Menschen sind vor Gott willkommen und haben ihren Platz. Lasst uns miteinander beten. Wer betet und leitet uns im Gebet?